Wir wollen heute mit dem Epheser Buch weitermachen aus Kapitel 4. Stellt euch einmal vor, man würde von euch verlangen, ihr solltet demnächst mit dem Fuß beginnen zu essen und bitte die Nahrung nicht über den Mund, sondern über die Nase hinein. Oder jede Hand soll sich selber waschen. Ihr würdet sagen, Herr Andreas, das ist dem kleinsten Kind bekannt, so etwas geht nicht. Natürlich brauchen wir immer nur das geeignete Organ an unserem Körper, um dann auch wirklich etwas erfolgreich tun zu können. Das ist logisch. Wer eine Hand hat, benutzt die Hand, um das Essen zum Mund zu führen. Und jeder weiß, der schon mal Wasser in die Nase bekommen hat, dass man sich dann eher verschluckt und kräftig verschluckt, als dass man, obwohl theoretisch möglich, durch die Nase essen oder trinken könnte. Das sind so Dinge, die sind für uns so klar, solange es nicht geistlich ist, also solange wir ganz normal mit unserem Körper so leben. Wenn wir als Gemeinde, von der irgendwie jeder Gläubige schon mal gehört hat, dass die Gemeinde ein Leib ist, also ein Körper, der zusammengehört, und jeder einzelne von uns sozusagen ein Körperteil ist, ein Organ, ein Glied, das bestimmte Funktionen ausführt, da scheint das manchmal gar nicht so klar zu sein, wer welche Aufgaben zu tun hat und wofür er diese Aufgaben macht, mit welchem Zweck diese Aufgaben da ist. Es scheint offenbar gar nicht mal für alle so klar zu sein, dass so wie eine Hand immer die andere wäscht und eine Hand den Fuß wäscht, oder generell, dass die Organe sich gegenseitig dienen und nicht ein Organ lediglich sich selber dient. Das scheint in der Gemeinde dann häufig gar nicht so klar zu sein, dass wir unsere Gaben nur dazu da haben, um dem anderen zu dienen. Nun, um all diese Dinge wird es heute gehen. In Epheser 4 hat Paulus damit begonnen, die Christen, die Gemeinde, zu einem sehr würdevollen und guten Lebenswandel aufzurufen. Und er sagt ihnen gleich an der Basis, wenn das alles, was Gott uns gegeben hat, für uns da ist, wenn er uns so reich gesegnet hat, dann solltet ihr wirklich einen würdigen Wandel führen, indem ihr demütig seid, sanftmütig, langmütig, in Liebe einander ertragt, und die Einheit bewahrt durch Frieden. Und diese Einheit, die der Geist selber gemacht hat, die in so vielen Dingen als Einheit besteht, besteht aber auf der anderen Seite aus einer großen Vielfalt. Und das ist das, was Paulus jetzt gerade in dem Abschnitt, der heute dran ist, sagt. Erst sagt er so ganz, es geht um die Einheit, Leute. Und gibt wirklich alles dran, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also alles, was du in dir und an dir hast, sollst du benutzen, damit ihr einig seid, damit ihr eine Einheit seid. Was ist Einheit? Nun, nicht Gleichförmigkeit, indem jeder das Gleiche tut, sondern Einheit in Vielfalt. Jeder hat, während wir auf der einen Seite eine Einheit sind, hat auf der anderen Seite jeder aber wieder irgendetwas Eigenes in sich. Und jetzt möchte ich diesen Text lesen, der gerade in diesem Umbruch ist, wo Paulus davon spricht, auf der einen Seite sind wir eine Einheit, aber eine Einheit, die durch eine Vielfalt gebildet wird. Lest mit mir bitte zusammen Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 13. Weil das Thema sehr groß ist und vieles ineinander übergeht, lese ich heute bis Vers 13, werde aber nur bis Vers 10 auslegen. Wir werden dann in den nächsten Sonntagen, in denen ich Epheser weiter auslege, dann weitergehen. Epheser Kapitel 4, Verse 7 bis 13. Jedem Einzelnen von uns aber, ja, dieses Aber ist das Gegenzug zu der Einheit. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, als Propheten, als Evangelisten, etliche als Hirtenlehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Nun, ich möchte heute vier Punkte beleuchten. Wobei ich gesagt habe, der erste ist eigentlich mehr so eine Grundlage, ein Fundament, auf dem man aufbaut. Deswegen habe ich ihn Punkt 0 genannt. Das ist die Gnade der Gaben. Ja, also was ist das für eine Gnade, die hinter diesen Gaben steht? Das nächste, also der eigentliche Punkt 1, den wir hier betrachten wollen, ist den Geber der Gnade. Dann wollen wir uns die Art der Gaben anschauen, also den Geber der Gaben, die Art der Gaben und dann den Zweck der Gaben. So, zuerst einmal, wir reden heute viel über Gaben oder man nennt sie auch Gnadengaben. Und was wir klären müssen ist, was ist eigentlich eine Gabe oder diese Gnadengabe? Was ist das? Was steht dahinter? Damit wir alle von dem Gleichen reden. Nun, der Vers 7 sagt uns Folgendes. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Aus diesem Vers erfahren wir auch wiederum vier Einzelheiten. Zum einen, jeder Einzelne hat die Gnade bekommen. Ja, jeder Einzelne von uns. Wir erfahren, dass die Gnade eine Gabe ist, also das heißt ein Geschenk. Es geht hier also um eine Gnade, die jeder Einzelne von uns bekommen hat. Es ist ein Geschenk. Als drittes, dieses Geschenk oder diese Gnade, die wird nach Maß gegeben, nicht jedem gleich. Okay? Das müssen wir behalten. Und als viertes, was wir hier lernen, dass dieses Maß, nach dem gegeben wird, also wer bekommt was und wie viel, das legt Christus fest. Und wenn wir das jetzt alles bedenken, Christus legt es fest, es ist ein Geschenk, also eine Gabe, ein Geschenk. Er legt fest das Maß, in welchem Ausmaß du etwas bekommst. Und er teilt es auch jedem Einzelnen zu. Dann dürfte schon mal eine Sache ziemlich klar sein. Du hast nichts damit zu tun. Außer, dass du es bekommst. Du kannst nicht entscheiden, was du bekommst, wann du etwas bekommst, wie viel du bekommst. Du bekommst einfach. Ein sehr wichtiger Punkt von diesen Gnadengaben, von denen wir reden. Es ist ein Geschenk. Es ist nicht etwas, was du dir anlernst, was du erbittest oder was du irgendwie sonst kriegst. Es ist etwas, von dem jemand anders bestimmt, was du bekommst, wie viel du bekommst und wann du es bekommst. Und im Endeffekt auch, ob du es überhaupt bekommst. Aber Paulus sagt, von uns Christen ist jedem Einzelnen etwas davon gegeben. Also jeder, ja, jeder. Jeder von uns hat also etwas bekommen. Nun müssen wir klären, was ist das für eine Gnade? Nur damit wir uns nicht falsch verstehen und damit hier keiner irgendwie mit Fragen rausgeht. Die Gnade zur Errettung, um in den Himmel zu kommen, um von Christus wirklich gerettet zu werden, bekommen wir alle in gleichem Maß. Hier geht es nicht darum, dass der eine auf einen guten Platz errettet ist und der andere nur so eben knapp in die Wüste der neuen Welt hineinkommt oder irgendwie solch eine Art von Spiel. Die Errettung ist reine Gnade, zu der wir nichts dazu tun können. Aber diese Gnadengaben, von denen Paulus hier spricht, wo er von Gnade spricht, ist etwas, was Gott uns on top, obendrauf, dazu gibt. Erst die Errettung durch Gnade und dann auch obendrauf ein Geschenk. Das ist es, was es gibt. Nun, da wir klar, oder ich hoffe zumindest, dass es jetzt einigermaßen verständlich ist, um welche Gnade und worum es geht, dass es Gaben sind, wollen wir uns weiter in diesen Text hineinbegeben. Bevor Paulus die Art der Gaben oder auch den Zweck der Gaben weiter erklärt, spricht er etwas über den Geber dieser Gaben. Und das ist etwas, was wir uns heute im Besonderen anschauen wollen. Während ich die anderen Themen zwar oberflächlich, mehr zusammenfassend, antasten werde, und wir werden es in den nächsten Sonntagen oder zumindest nächsten Mal, wenn ich auslege, dann weiter betrachten, so wollen wir heute uns aber unser Hauptmerk auf den Geber der Gnaden geben. Unser Hauptmerk auf den Geber der Gnade richten. Nun, Paulus hat an verschiedene Gemeinden über diese Gaben gesprochen, also über Geschenke, die Gott uns gibt, außer der Errettung. Geschenke, die es obendrauf gibt. An die Römer hat er davon geschrieben, an die Korinther hat er davon ausführlich geschrieben, sehr ausführlich. Aber nur hier an die Epheser, zu denen er auch davon schreibt, sagt er etwas ausführlich, wie es dazu kommt, dass Jesus uns so ganz nach seinem eigenen Dafürhalten und nach seinem eigenen Maß diese Gaben schenkt. Und lasst uns einmal lesen, Vers 8. Nun, da Paulus festgelegt hat und gesagt, jedem Einzelnen von uns ist Gaben gegeben worden. Ja, es ist eine Gnade, das heißt, du tust nichts dazu. Er bestimmt das Maß und auch welche Art von Gaben es ist. Da sagt er in Vers 8 weiter, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Nun, das, was wir hier lesen in Vers 8, ist ein Zitat aus Psalm 68. Vielleicht ein bisschen freies Zitat, aber es kommt aus Psalm 68. Die Verse 9 bis 10 sind die Auslegung von Paulus von diesem Psalm. Nicht von dem Psalm, sondern von diesem bestimmten Vers. Lasst uns einmal zum Psalm 68 blättern und wir werden dort Vers 19 lesen. In den englischen Bibeln ist es der Vers 18. Und dann wollen wir uns auch ein wenig diesen, nicht den ganzen Psalm auslegen, aber ein paar Hintergründe dazu. Es heißt in Psalm 68, Vers 19, du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt, du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe. Gepriesen sei der Herr. Dieser Psalm 68, den hat David gedichtet. Und dieser Psalm 68 ist ein Triumphpsalm, also ein Psalm, den man zum Sieg, zu einem Triumph, zu einer Feier singt. Viele Ausleger, es gibt eine gewisse Breite an Übereinstimmung heute, sie deuten diesen Psalm auf die Rückführung der Arche nach Jerusalem. Streng genommen muss man ja sagen, ist es gar nicht eine Rückführung nach Jerusalem gewesen. Es war wohl eine Rückführung nach Israel vielleicht in einem gewissen Sinn, aber nicht nach Jerusalem. Aber erst einmal zu der Situation früher. Wenn ein Machthaber, ein König, ein Eroberer in die Welt gereist ist und hat Kriege geführt und hat andere Nationen und Städte erobert, dann kam er als Sieger zurück und er ging in einer Prozession durch seine Stadt hindurch und ließ sich von seinem Volk feiern. Im Fall von Jerusalem zum Beispiel, wenn jetzt der König David oder der König Saul oder andere Könige irgendwo Kriege geführt hatten mit anderen Völkern und sie gewonnen hatten, dann gingen sie nach Hause durch die Stadt Jerusalem und es ging zum Schluss hoch auf den Tempelberg. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Gesänge damals, als David noch nicht König war und Saul König war und David aber so viele erfolgreiche Feldzüge gemacht hat, Ja, da sangen die Frauen in Jerusalem, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Und sie jubelten ihm dort zu. Und so ist der Psalm 68 ein solches Siegeslied. Und wenn man jetzt schaut, ist gut möglich, dass David diesen Psalm gedichtet hat, als die Arche nach Jerusalem kam. Ihr wisst, Israel hatte zur Zeit Sauls noch im Kampf gegen Philister verloren. Die Arche war weggekommen. Nee, das war noch vor Saul. Die Arche, die war... Ja? Bitte? Die Bundeslade, Entschuldigung. Ich habe Arche immer gesagt, ja? Das ist das Problem, wenn man so viel mit Englisch zu tun hat. Und im Englischen heißt das Ark, also das gleiche Wort für Arche und für Bundeslade. So. Manchmal denke ich schon fast, nee. Okay, Entschuldigung. Also das war jetzt Englisch, ja? Also die Bundeslade. Die Bundeslade, die war ja, so jetzt müsst ihr überall jetzt rückübersetzen, ja? Wo ich Eiche gesagt habe, da gehört Bundeslade hin. Die Bundeslade, die ist weggekommen, hat Israel verloren, die Philister haben sie gestohlen und dann haben die Philister sie irgendwann zurück nach Israel gebracht. Und die Bundeslade stand dort bei einem Israeliten auf dem Hof, viele Jahre lang, und Gott segnete ihn. Und als David König war, dann wollte er diese Bundeslade nach Jerusalem bringen, denn Gott hatte sich Jerusalem als seinen ewigen Wohnsitz und Regierungssitz ausgesucht. Ich bin überzeugt, auch in der Zukunft, auf der neuen Erde, wird Jesus Christus in Jerusalem regieren. Auch wenn das neue Jerusalem anders sein wird als das, was wir heute haben. Aber Gott hat sich Jerusalem als ewigen Regierungs- und Wohnsitz ausgesucht. Und so wollte David diese Bundeslade nach Jerusalem bringen. Und das war ein Siegeszug Gottes. Jerusalem, Stadt der Jebusiter, war erobert. David war König, sie hatten Ruhe drumherum. Und er hat in diesem Siegeszug geschrieben, wie Gott sozusagen seinen Triumph nach Hause bringt. Sein Wohnsitz, seine Bundeslade, sie geht hinauf nach Jerusalem, den Berg hinauf. Und in Jerusalem auf den höchsten Punkt, den Tempelberg, Zion. Und dort sollte die Bundeslade in einem Zelt aufbewahrt werden. Später, als Salomo den Tempel an der Stelle baute, war die Bundeslade im Tempel. Und das nimmt Paulus hier. Dieses Bild eines triumphierenden Eroberers, der nach Hause kommt, der gefeiert wird, dieses Bild nimmt Paulus und sagt, und interessanterweise werden David es in Psalm 86 auf Gott bezieht. Ja? Da sagt er, Gott ist emporgestiegen. Bezieht Paulus es auf Jesus. Einmal mehr eine Stelle in der Bibel, die uns zeigt, Jesus ist tatsächlich Gott. Ja? Also David sagt, das ist Gott, der dort nach oben gestiegen ist. Und Paulus sagt, dieser Gott, der dann nach oben gestiegen ist, das ist Jesus, der aufgestiegen ist. Jesus ist Gott. Einmal mehr eine Stelle. Übrigens geeignete Stelle in Diskussion mit Jehovas Zeugen. Bringt euch bloß nicht freiwillig aus Diskussionslust in solche Diskussionen hinein. Nun, er ist hinaufgestiegen, sagt Paulus hier in Vers 8. Er ist emporgestiegen zur Höhe. Er hat Gefangene weggeführt. Nun, was hat das mit den Gefangenen auf sich? So ein Eroberer, wenn er zurück in seine Stadt kam, er brachte nicht nur den Sieg mit, er brachte Beute mit, die er gemacht hatte. Ja, damals, zu Zeiten Davids, wenn die irgendwo Beute gemacht haben, das waren Gold, Silber, kostbare Kleidungsstücke oder Vieh, Nahrung, was auch immer. So verschiedene Wertgegenstände. Sie brachten auch Gefangene mit. Und zwar manchmal auch die eigenen Gefangenen. Jetzt stellt euch vor, dort ist ein Machthaber wie David beispielsweise und er hätte irgendwo in einem anderen Land, wo seine Krieger gekämpft haben, seine eigenen Leute als Gefangene. Und er will die wiederhaben. Er sagt, unsere Israeliten sind dort zum Beispiel bei den Philistern gefangen. Und wenn so ein Eroberer dort ging, um dieses Volk zu besiegen und seine eigenen Leute wieder nach Hause zu führen, dann war das so, als habe er das Gefängnis dort wieder gefangen genommen. Ja, normalerweise hat er ja nur die Feinde als Gefangene hinter sich hergeschleppt. Aber hier waren die eigenen Leute, die dort gefangen waren, die hat er mitgenommen. Und das hat man früher so bezeichnet, so sagt John MacArthur zumindest, dass dieser Ausdruck gebraucht wurde, Gefangene gefangen führen. Also das Gefängnis gefangen nehmen. Er brachte, wir würden es heute wahrscheinlich anders ausdrücken, er brachte die Leute wieder nach Hause, die der Feind gefangen genommen hatte. Er hat sie befreit. Und dieses Bild gebraucht Paulus hier von diesem Psalm und er sagt, er, Jesus, ist emporgestiegen und er hat Gefangene mit sich geführt. Er hat sie, im Bild Jerusalem liegt oben auf einem Berg, er hat sie nach Hause geführt. Er hat sie nach Hause genommen. Und er hat ihnen Gaben gegeben. Wenn so ein König von der Schlacht kam, dann brachte er eine ganze Menge Beute mit. Viele Wertgegenstände, irgendwelche Güter. Und er verteilte sie. Vielleicht erinnert euch noch an den Kampf, den David mal führte in Ziklag. Ja, er kam nach Hause, dann war ganz Ziklag verbrannt. Sie sind den Amalekitern damals hinterhergelaufen und sie haben die Amalekiter eingeholt und er konnte mit seinen Männern die Amalekiter alle besiegen. Und dort waren ihre Frauen und Kinder gefangen, die haben sie wiederbekommen. Ja, die haben sie wieder gefangen genommen, sozusagen, in ihrer eigenen Nachfolge jetzt. Und damals hat David Beute verteilt. Und da gab es Leute, die sagten, nein, wir haben gekämpft und diese faulen Leute, die zu müde gewesen sind und die nicht mitgekommen sind, mit mir zu kämpfen, waren nämlich nicht alle mitgekommen zum Kämpfen, weil einige zu müde waren, die bekommen nichts von der Beute. Und David sagt, das will ich einmal zum Gesetz machen, wenn ich König bin. Diejenigen, die nicht vorne am Kampf sind und mit dem Schwert kämpfen, um die eigenen Leute zu befreien, sondern zu Hause sitzen, um zu bewachen, das Gepäck, also den ganzen Waren, die sie mitschleppen mussten, die sollen genauso von der Beute bekommen. Sie haben auf dem anderen Platz ihre Aufgabe erfüllt und sie sollen alle auch von der Beute bekommen. Alle sollen eine Gabe bekommen. So war das damals bei David. Und nun sagt Paulus, und es ist hier nicht anders. Jesus ist als Sieger emporgestiegen. Er kann jetzt, weil er seinen Feind besiegt hat, sowohl sein eigenes Volk erretten, mit sich führen als Gefangene, und er kann Gaben verteilen. Nur gibt es ein Problem. Und das löst der Psalm 68 nicht auf. Psalm 68 ist ja in erster Linie als Siegeszug Gottes nach Jerusalem hinein und hat Jerusalem zu seinem ewigen Wohnsitz erklärt, geschrieben. Nun sagt Paulus aber, das ist ein Bild auf Jesus. Und antwortet mir mal, wie kann jemand, der oben im Himmel wohnt, emporsteigen? Also wie kann jemand hochsteigen, der schon ganz oben ist? Das geht nicht. Deswegen sagt Paulus hier in Vers 9, das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das anderes, als dass er zuvor hinabgestiegen ist? Niemand kann von oben hochsteigen, wenn er nicht vorher runterkommt. Und so konnte Jesus nicht als Sieger aufsteigen, als Held, als Eroberer des Bösen, ohne vorher in die Tiefen der Bosheit auf dieser Erde hineinzusteigen. Jesus musste, um sein Volk hier auf der Erde zu retten, das vom Satan festgehalten wurde, musste er runterkommen in die tiefsten Tiefen. Und dieser Ausdruck hier, zu den Niederungen der Erde hinabsteigen, dieser Ausdruck bedeutet nicht, dass Jesus in die Unterwelten, in die Totenwelten gegangen ist. Es gibt durchaus Stellen, die bezeugen, dass Jesus tatsächlich dorthin gegangen ist. Es gibt in Petrus eine solche Stelle. Aber das hier ist nicht die Stelle, also dieser Ausdruck sagt nicht, dass Jesus jetzt ins Totenreich gegangen ist. Was dieser Ausdruck hier im Griechischen, der in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament häufig benutzt wird, wo wir dann auch merken können, wofür wird er denn benutzt? Dieser Ausdruck heißt hier einfach, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, unter den Menschen gelebt hat und bis in den Tod hinein gegangen ist. Und das ist etwas, was wir uns einmal vorstellen müssen. Jesus lebte in alle Ewigkeit mit seinem Vater in Liebe, in Frieden. Und doch entschied er sich, all seine Herrlichkeit abzulegen, statt ein Gott im Himmel mit aller Macht die Gestalt eines schwachen Menschen anzunehmen und dann runterzugehen unter die Menschen. Und er wusste, die Menschen werden ihn nicht als unseren Schöpfer jubelnd begrüßen, als unseren Eroberer und unseren Retter. Er wusste, dass sie ihn ablehnen würden. Nicht nur ablehnen, sondern dass sie ihn ans Kreuz nageln würden. Und dann ging Jesus wirklich bis in die tiefsten, tiefen Dunkelheiten, die Menschen in ihrer Menschengeschichte erdacht haben. Und in die tiefsten Dunkelheiten, die durch den Tod entstanden sind. Und Jesus starb tatsächlich. Als Gott starb er. Als Mensch starb er, auch wenn sein Geist, so wie unser Geist, nicht stirbt, sondern wir ewig weiterleben. Dort ist Jesus in den Tod gegangen, um auch den Tod zu besiegen, um Satan, Tod und Hölle zu besiegen. Das ist das Bild, das hier hintersteht. Jesus, der Eroberer, der vorher in die tiefsten Tiefen gehen musste, um von dort als Sieger wirklich aufzusteigen. Und Paulus weist hier jetzt mit Nachdruck darauf hin, dass unser Befreier Jesus Christus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Er ist also derjenige, der dich befreit hat, der dich aus diesem Reich des Satans, übrigens wisst ihr, wie die Fesseln heißen, mit denen der Satan uns alle festhält, wenn wir nicht Christen sind? Die Fesseln heißen Sünde. Ja, das sind nicht Ketten oder Lederfesseln, wie hier bei uns auf der Erde, wenn die Polizei jemanden fesselt, sondern es sind Sünden. Das sind die Ketten, die uns festhalten, mit denen der Satan uns festhält. Und wir kommen nicht weg von dieser Sünde. Aber Jesus hat Satan, Tod und Hölle besiegt. Er kann nicht nur ewiges Leben geben, sondern er gibt noch so viel mehr. Er hat also die Autorität, jetzt über dich, Christ, zu bestimmen, was mit dir weiter passiert. Er hat dich ja aus der Gefangenschaft gerettet, in sein eigenes Reich hineingestellt. Denk daran, in Epheser ganz am Anfang heißt es, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Gott sieht auf die Erde und sagt, ich habe dort ein großes Volk, aber viele davon sind noch in Sünde. Ich will sie alle frei machen. Und so ging er damals mit Jesus, heute mit anderen Menschen, bringt die gute Botschaft des Evangeliums zu einem nach dem anderen, um ihm wirklich zu sagen, ich will dich frei machen. Du bist einer aus meinem Volk. Tu Buße und komm in meine Nachfolge. Und hier sagt Paulus, im gewissen Sinne ist es so, als würde Jesus Christus uns gefangen nehmen und wir sind jetzt seine Knechte. Und so ist es auch. Jesus befreit uns nicht von der Sünde und vom Teufel, damit wir laufen können und unser eigener Gott und Herr sind, sondern er befreit uns, damit wir ihm dienen, wie Knechte, wie Sklaven. Wir sind jetzt sozusagen, er hat das Gefängnis, wir waren im Gefängnis der Sünde, hat er gefangen geführt. Mit anderen Worten, wir waren vorher Gefangene, Wir sind jetzt Gefangene. Ja? So das Bild, das dahinter steckt. Nur damals waren wir Gefangene des Teufels und heute sind wir Gefangene Jesu. Und die Gefangenschaft bei Jesus ist einfach, nun, ein Paradies. Vielleicht erleben wir es nicht hier auf der Erde, aber wir werden es erleben. Was aber bleibt, ist die Abhängigkeit von Jesus, dass er uns sagt, was wir zu tun haben und wie wir zu leben haben. Und wir nicht selber entscheiden können, wann wir was machen, wo wir hingehen und was uns gerade passt oder nicht. Jeder Mensch darf selber entscheiden, ob er in diesem Gefängnis des Satans bleibt und dann selber tun kann, was er will, aber doch in Sünde gefangen ist und nicht wegkommt von alleine und dann den ewigen Tod hat. Oder ob er sagt, Jesus, ich nehme deine Errettung an, ich will lieber dein Gefangener sein. Ja, weil die Gefangenschaft bei dir, ich bin immer noch dein Knecht, aber es ist einfach schön, dein Knecht zu sein. Frei von der Sünde, ewiges Leben und in Herrlichkeit miteinander zu leben, mit Liebe, Friede, Freude. Und wir erleben das auf dieser Erde nicht in dieser Fülle, außer natürlich in der Gemeinde. Denn die Gemeinde ist eigentlich das Stückchen Himmel auf Erden. Leider machen viele aus der Gemeinde keinen Himmel auf Erden, sondern eher einen Kampfplatz. Und das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ungeachtet dessen, wie Menschen einander wehtun, auch Christen leider, geht Paulus hier aber vorwärts und sagt, und nun hat dieser euer Eroberer, dieser Herrscher des Universums, der jetzt alles in allem erfüllt, dieser Jesus Christus, er hat euch Geschenke gemacht. Er ist zurückgekommen und er kann euch jetzt die Gaben geben. Sozusagen das, was er erobert hat. Also ich habe mir zu Hause gedacht, steht hier nicht, nur im Bild, um das Bild einmal weiterzudenken. Was ist das denn was sind das denn für Beute, die man vom Teufel kriegen kann? Also wenn jetzt damals der David vielleicht bei den Philistern irgendwelche Beute gemacht hat oder bei den anderen Nachbarvölkern, die hatten Gold und Silber zu Hause, die hatten vielleicht kostbare Kleider, irgendwelche anderen kostbaren Sachen, da konnte man reich werden. Aber wenn man den Teufel besiegt, was gibt's da? Und wisst ihr, was der Tod nimmt? Teufel und Tod gehören nun mal zusammen. Das Leben. Was kann er geben, wenn er wiederkommt? Er kann dir das Leben wieder geben. Ewiges Leben, ja? Ewiges Leben kann er dir geben. Was nimmt der Teufel sonst noch weg? Frieden. Er nimmt uns die Liebe weg zueinander, weil wir alle selbstsüchtig sind, wenn wir auf den Teufel hören. Er nimmt uns die Hilfsbereitschaft weg. Auf der einen Seite darfst du leben, wie du willst, wenn du Knecht des Teufels bist, und auf der anderen Seite doch nicht. Es gibt keine Liebe, es gibt keine echte Demut. Jeder will immer nur alles für sich. Und das ist grausam, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo jeder nur alles für sich will. Und all diese Dinge gibt Jesus jetzt zurück, was der Teufel uns wegnimmt. Liebe, Friede, Geduld, Demut, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit. Alles solches sind Gaben, die er gibt. Und noch vieles andere, weil er will, dass die Gemeinde, also das, was Himmel auf Erden sein sollte, sich eben genau mit diesen wunderbaren Gaben gegenseitig erbaut und hilft, damit wir Himmel auf Erden erleben könnten, wenn wir denn alle gehorsam wären, um unsere Gaben auszuleben, in einer richtigen Art und Weise. Die wichtigste Frage wahrscheinlich für uns ist, beugst du dich diesem oder willst du lieber selber über dich entscheiden? Und ich habe Beim Überlegen zu Hause, beim Vorbereiten bin ich so zu einer gewissen Überzeugung gekommen. Das ist so ein Dauerthema, über das man sich immer wieder Gedanken macht. Woran erkenne ich, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht? Ja? Man kann ja sagen, wenn man so in einer christlichen Gesellschaft aufgewachsen ist und gelernt hat, wie man leben muss, ich bin Christ. Und das sieht auch erstmal so aus, als wäre hier jemand Christ. Wenn man in der Verfolgung unter Muslimen lebt, da wird man nicht gleich sagen, ich bin Christ, einfach nur so aus, weil es mir passt. Da überlegt man sich sehr gut, ob man wirklich Christ ist oder nicht. Aber bei uns hier in Deutschland ist das so ein bisschen, wenn du Christ bist, gut, schön, kannst machen, was du willst. Und dann gibt es viele Christen, sie nennen sich Christen, aber sie sind es nicht wirklich in ihrem Herzen. Das heißt, sie haben nicht diese neue Natur, die Christus ins Herz legt, wenn ein Mensch sich echt ändert, von Gott verändert wird. Und ich denke, wenn jemand sich nicht wirklich verändert und diese Gabe nimmt, um an sich Veränderung werden zu lassen, also die Gaben, die sind ja, um aneinander zu leben, aneinander auszuleben, das bedeutet, die anderen machen all ihre Gaben an mich, damit ich näher zu Christus komme. Vielleicht muss ich das später sagen. Ich glaube, ich greife jetzt ein bisschen vor. Aber nur mal so. Wisst ihr, was das bedeutet im Endeffekt, wenn wir die Gaben leben? Wenn Gott Geschenke gibt, die man nicht für sich, sondern für den anderen auslebt, bedeutet das, dass alle anderen dich verändern wollen. Okay? Wie bequem fühlst du dich damit, dass andere dich verändern wollen? Eigentlich gar nicht, oder? Das ist auch nicht ganz richtig. Denn wer hier tatsächlich verändert, ist Gott. Wir müssen uns verändern lassen und die anderen dienen damit. Aber das ist etwas, worüber wir die nächsten Male noch ausführlicher reden wollen. Lasst uns jetzt ein Stück weitergehen zum zweiten Hauptpunkt. Also wenn wir nun gesehen haben, mit welcher Autorität Jesus die Gaben ganz nach seinem Willen austeilen kann, so ganz nach dem Maß, wie er das will, dann ist es sehr interessant zu wissen, welche Art von Gaben gibt er und wozu dienen sie. Ja, ich habe das ein bisschen unüberlegt vorausgeredet. Aber wir wollen uns diese zwei Fragen stellen. Ich will heute nicht sehr intensiv über diese Fragen reden, aber dass wir so eine Idee davon haben. Wir werden das in den nächsten Malen vertiefen. Erstens, welche Art von Gaben gibt Jesus? Gut. Es sind geistliche Gaben. Ich weiß, das hat jetzt niemanden vom Hocker gehauen. Ja, hat sich keiner gerührt, keiner aufgeguckt. Ich will es anders formulieren. Es sind nicht natürliche Begabungen. Okay, mag sein, dass es jetzt auch niemanden verwundert hat. Noch anders. Hört einmal zu. Es sind nicht Gaben, die du schon vor deiner Bekehrung hattest. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist nicht das, was in deinen Genen ist. Und was du schon mal vorher gelernt hattest zu tun. Wenn es Gaben sind, die der Heilige Geist, also Jesus teilt zu, er gibt, aber der Heilige Geist ist derjenige, der es in dich hineinlegt. Wenn er dir eine Gabe gibt, und du hast den Heiligen Geist ja erst bei deiner Bekehrung bekommen, dann kannst du sie vorher nicht gehabt haben. Das heißt, wer schon immer singen konnte und jetzt sich bekehrt hat, wiedergeboren ist und ja denkt, ach, jetzt weiß ich, singen ist meine Gabe. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich meine, es ist eine Begabung, die du hast. Ja, das ist eine ganz natürliche Begabung, die du in deinen Genen hast. Und sie für Christus einzusetzen, ist gut und richtig. Ja, es ist, ich will nicht sagen, dass die natürlichen Begabungen es nicht wert wären, sie einzusetzen. Das steht überhaupt nicht in Frage. Sogar wenn du isst, ich glaube nicht, dass hier jemand bei uns hat, der eine besondere Begabung hat zu essen, oder? Ja, vielleicht doch. Also einige, die können ja so mit richtig, richtig gut mit Appetit essen. Ja, die haben scheinbar eine besondere Begabung zu essen. Aber gewöhnlich würden wir das nicht so ausdrücken. Und selbst von dem Essen und Trinken sagt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, ihr sollt alles zur Ehre Gottes tun. Und wenn du jetzt die natürliche Begabung zu singen hast oder gut reden kannst oder verschiedene solche Sachen, sie dann für Christus einzusetzen, ist erst einmal gut. Aber das ist nicht das, was hier mit den Geistesgaben gemeint ist. Und das ist auch nicht das, was Gott in erster Linie gebraucht, um die Gemeinde zu erbauen, schöner zu machen, besser zu machen. Und was sind das dann für Geistesgaben? Es gibt eine ganze Reihe, die Paulus aufzählt. Ganz viele finden wir zum Beispiel in Korinther. Wie gesagt, ich möchte heute nicht tief in diese Materie hineingehen, weil sie sehr groß ist und wir werden uns das nächste Mal viel mehr darüber unterhalten. Ich will aber nur mal ein paar vorlesen, was es so gab. Ich denke, die gibt es heute nicht mehr alle. Und das ist auch nicht eine vollständige Liste. Das heißt, es gibt noch sehr viel mehr. Zum Beispiel wird dem einen durch das Wort ein Wort der Weisheit gegeben, durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen ein Wort der Erkenntnis, einem anderen Glauben oder Heilungen oder Wunderwirkungen, Weissagung, Geister zu unterscheiden, Sprachen sprechen, Leitung, Hilfeleistungen, Lehren, Ermahnen. Das sind so alles verschiedene Geistesgaben. Wir wollen uns darüber sehr viel ausführlicher noch unterhalten. Das ist wichtig für uns. Aber ich möchte es euch einfach mitgeben auf dem Weg. Es sind geistliche Gaben, wo es darum geht, dass Gott dir etwas Besonderes schenkt, womit du deinem Mitchristen dienen kannst, ihnen helfen kannst. Oder auch manchmal den anderen ungläubigen Menschen. Zwei Beispiele. Sollen heute für heute reichen. Gabe des Glaubens, sie wird genannt. Und wir wissen, glauben müssen wir alle, um gerettet zu werden. Ohne Glauben können wir nicht gerettet werden. Also wie kann es jetzt sein, dass jemand die Gabe des Glaubens bekommt? Nun zum Beispiel, indem er ungewöhnlich fest glauben kann. Ich denke da an Georg Müller. Das war vielleicht ein Mann, der die ungewöhnliche Gabe des Glaubens hatte. Und ich habe einmal ein Erlebnis nicht selber gehabt. Das war Anni, die das erlebt hat. Und ich dachte, wow, das könnte so etwas sein. Eine Freundin, als sie noch in Jacha wohnten, hatte den Schlüssel eingeschlossen und sie kam nicht mehr rein. Und dann hatten sie schon verschiedene Dinge versucht, um reinzukommen, aber es klappte nicht. Auch so mit ein paar Tricks, wie man Türen öffnen kann. Es hatte nicht funktioniert. Und dann sagte Anni, sie hatte sich eine Karte geholt und sagte, ja, wir lassen uns das noch einmal versuchen, aber ich will vorher beten. Okay, sagte sie. Das ist ein Ungläubiger, ja. Okay, kannst du machen, wenn du willst. Und sie betete vorher. Und dann ging es mit dieser Karte noch einmal in den Türspalt hinein und schubst, die Tür war auf. Ich war erstaunt, als ich das hörte. Jetzt so ungewöhnlich auf einmal, ganz außerhalb dessen, wie das unser Leben, unser ganz normales Standardleben lief, ich kannte ja nun mal Anni, da auf einmal zu sagen, du, bevor wir das machen, ich bete und dann machen wir das. So diesen Glauben zu haben, das wird funktionieren. Das war erstaunlich. Es war etwas, was nicht regelmäßig da ist, aber an diesem Moment sehr wichtig war, denn seitdem ist diese Frau offen für den Glauben. Sie hat sich nicht bekehrt bis jetzt. Und doch war sie offen dafür. Das war ein wunderbares Erlebnis, wo ich sagen könnte, das war eine besondere Gabe des Glaubens für diesen Augenblick. Oder eine andere Gabe des Dienens. Jetzt im Rahmen der Vorbereitungen, um auch die, ja, es der Familie Achmed in Spanien möglichst angenehm zu machen für die Zeit, die sie dort sein werden, habe ich verschiedene Kontakte gemacht mit Gemeinden. Und nun gibt es gerade in Madrid einen, der war nicht nur Rechtsanwalt, bevor er Gemeindeältester wurde, sondern er hat auch eine ganz besondere Gabe des Dienens. Und derjenige, der mir die Kontaktdaten von ihm gab, sagte, das ist so ein ungewöhnlicher Mann, der die Gabe des Dienens hat, so etwas hat er noch nie gesehen. Seine Frau sagte von ihm, wenn er um 4 Uhr nachts aufstehen muss, um jemandem zu helfen, da ist jemand und der braucht um 4 Uhr nachts Hilfe, da freut er sich schon so sehr darauf, helfen zu können, dass er gar nicht mehr ins Bett geht am Abend. Das ist mal ein Mann, der dient, eine Gabe des Dienens. Wow, dachte ich, das gibt's nicht alle Tage. Das sind alles nicht Gaben mit Singen und Predigen oder das, was wir schnell mal als Gabe bezeichnen. Wir wollen uns also nächstes Mal genauer über diese Gaben unterhalten. Lass mich noch ein paar Worte dazu reden, was der Zweck der Gaben ist. Also warum gibt Jesus Christus uns überhaupt diese Gaben? Diese besonderen, wie wir aneinander Hilfeleistungen und uns dienen können, um, ja, wofür eigentlich? Nun, es gibt an 3 Stellen, wo die Bibel über diese Gaben spricht, auch ein Zweck, der genannt wird. Und ich möchte euch all diese 3 Stellen nennen, aber über den besonderen Zweck in Epheser werden wir dann später ausführlicher reden. An die Epheser schreibt Paulus von der Erbauung der Gemeinde. Damit ist gemeint, dass wir uns gegenseitig mit den Gaben helfen, Christus ähnlicher zu werden. Also unser ganzes Leben, unser ganzes Verhalten, unser Denken muss so werden, wie Jesus Christus lebte, dachte, wie er ist, an Liebe und Demut und Barmherzigkeit und all diese Dinge. Und damit wir verändert werden, muss an uns gearbeitet werden. Und das tut Gott, indem er einzelnen Menschen Gaben gibt und diese Menschen die Gaben an uns anwenden. Und dadurch bewirkt Gott Wachstum im Glauben, eine Erbauung. Das heißt, du tust deine Gaben, um den anderen zu ermutigen, um dem anderen zu helfen und Freude im Leben zu geben, um den anderen auch zu korrigieren und zu belehren. An die Korinther schreibt Paulus, dass die Gaben zum allgemeinen Nutzen gegeben sind. Also nicht, damit jeder tut, was er will, das für sich, für seine eigene Ehre und es möglichst so macht, dass die Menschen darüber staunen, was er kann und wie er es kann, sondern die Gaben sind dir gegeben, nicht für dich, sondern zum allgemeinen Nutzen. Das ist ein wichtiges Kriterium, auch wenn wir gucken, was ist meine Geistesgabe? Welche Gabe hat Gott mir gegeben? Es ist nicht etwas, was du regelmäßig nur für dich anwendest, sondern es ist etwas, was zum allgemeinen Nutzen gegeben wurde von Gott. Und das dritte und letzte, Petrus, er schreibt in 1. Petrus 4, 10 bis 11 sehr kurz über Gaben. Und entsprechend ist es immer schön, wenn jemand etwas sehr kurz schreibt, dann bringt er es so richtig knackig auf den Punkt. Und das liebe ich, und diese 2 Verse, die mag ich wirklich sehr. Und da sagt Petrus unter anderem, wer redet oder irgendeine Art von Gaben des Redens hat, der tue das als Aussprüche Gottes, also nicht seine eigenen Ideen sagen. Wer dient, alles was in irgendeiner Art und Weise mit Hilfeleistung und Dienen zu tun hat, der tue es aus der Kraft, die Gott reicht, nicht aus seinen eigenen Fähigkeiten heraus. Damit in allem Gott verherrlicht wird. Das ist das endgültige Ziel von all diesen Ausüben unserer Geschenke, die Gott uns gibt, der Fähigkeiten, die er gibt, dass wir ihn ehren. Lasst uns zusammenfassen. Vielleicht können wir das Bild so kurz zusammenfassen. Gott hatte auf dieser Erde ganz viele Menschen, die er sein Volk nannte. Er sagt, das sind meine Leute. Die gehören zu meinem Reich, nicht zu dem Reich des Teufels. Und der Teufel beherrscht die Welt. Ich will sie befreien. Jesus ging runter auf die Erde. Er kämpfte diesen Kampf mit dem Tod und besiegte den Tod, weil er aus dem Tod wieder auferstand. Und er besiegte Tod, Teufel und Hölle. Und er konnte all seine Menschen befreien. All sein ganzes Volk Das hat er befreit und hat es in sein eigenes Reich, in seine eigene Nachfolge gestellt. Und das sind wir, die Christen, die wahren Christen. Und nun gibt er uns, weil er der Sieger und der Eroberer ist und alle Autorität hat, zu entscheiden, wie er will, gibt er uns nicht nur das ewige Leben, sondern er gibt uns Gaben, damit wir uns gegenseitig erbauen können, damit wir Christus ähnlicher werden. Was sagt uns das? Was wollen wir mitnehmen nach Hause? Nun, du warst ein Gefangener des Satans. Oder du bist es immer noch. Lass uns das nie vergessen, wo wir herkommen. Du wurdest nur aus Gnade allein aus dem Gefängnis der Sünde befreit, aber nicht in dein eigenes Reich gestellt, sondern in das Reich Gottes. Dort bist du sein Knecht. Vergiss es nie, dass du nicht dein Leben lebst, sondern das Leben, das, für das Gott dich frei gemacht hat. Ansonsten bist du nicht sein Knecht. Du kannst nicht Jesus nachfolgen, sagen, er hat mich befreit, ich bin jetzt sein, ich will mal wirklich bewusst sagen, Sklave, aber ich tue trotzdem, was ich will. Das geht nicht. Und doch, obwohl du ein armer, geretteter Sünder bist, der zu nichts taugt, aus geistlicher Sicht, doch bist du reich beschenkt. Lass uns das nie vergessen. Denk immer daran, Jesus hat alle Autorität in deinem Leben, dir zu geben und dir zu nehmen, was immer er will, wie er will, in dem Maß, in dem er es will. Du gehörst ihm. Und Gott will, dass wir dienen. Das heißt tatsächlich, diene deinen Mitmenschen zu ihrer Erbauung und zur Ehre Gottes. Das ist das, was unser Herr Jesus Christus von uns möchte. Und nicht weniger. Amen. Wir wollen noch beten. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach die Augen schließt und eure, könnt gerne auf dem Platz sitzen bleiben, dass ihr wirklich mit eurem Herzen an Jesus denkt. Unser Gott im Himmel, wahrscheinlich werden wir dieses Werk, das du für uns getan hast, was dort viel stärker in der Geisteswelt geschehen ist, zwischen Engeln, zwischen deinem Sohn und zwischen den bösen Dämonen und dem Satan, nie wirklich ganz verstehen. Was es für Jesus bedeutet hat, als Gott aus der Herrlichkeit des Himmels auf die Erde zu kommen, armer Mensch zu sein, dann auch noch gekreuzigt zu werden, um Menschen wie uns zum ewigen Leben zu verhelfen, zu retten, zu befreien, die wir gefangen waren, in dem, wie der Teufel die Menschen haben möchte. Aber wir wollen dir dafür danken, auch wenn wir es nicht wirklich verstehen. Das, was wir sehen, das, was du uns zu erkennen gibst, das ist so gewaltig und großartig. Wir möchten dir einfach Danke dafür sagen. Danke, Herr Jesus, dass du als unser Befreier tatsächlich für uns den Tod auf dich genommen hast, dass du für uns den Kampf mit dem Teufel geführt hast, um uns herauszuretten aus diesem ewigen Tod, aus dem Egoismus, aus dem Hass, aus all diesen bösen Dingen, zu denen der Teufel die Menschen anstachelt, hin zu einem Leben mit Liebe zueinander, in Hilfsbereitschaft, mit Demut, mit Geduld füreinander. Nein, es ist nicht so, dass wir das alles so gut leben könnten. Aber du gibst Gaben, du gibst uns diese Geschenke, dass jeder von uns irgendetwas hat, um dem anderen zu helfen, besser zu werden, dir ähnlicher zu werden. Und das ist schon wirklich etwas Wunderbares und Herrliches. Wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, Vater, in Jesu Namen. Wir wollen dich anbeten und dich preisen. Und mögest du es uns geben, dass wir nie vergessen, wo wir herkommen und wozu du uns auf dieser Erde gebrauchst und uns diese geistlichen Geschenke gegeben hast. Amen.